Deutschlandfunk, Europa heute.
Heute mit Katharina Peetz. Guten Morgen. Wie steht es um das Verhältnis zwischen Slowenien und der EU wenige Monate vor der slowenischen Ratspräsidentschaft? Darüber spreche ich gleich mit der niederländischen Europaabgeordneten Sophie Innetfeld. Außerdem, wieso hat der ukrainische Präsident Selenskyj am Wochenende zwei Richter am Verfassungsgericht abberufen? Und wie ist die Lage auf den Kanarischen Inseln, wo im vergangenen Jahr Zehntausende Migranten angekommen sind? Das sind unsere Themen in den nächsten 20 Minuten. Schön, dass Sie dabei sind. Wie frei sind die Medien in Slowenien? Zu dieser Frage sollte es am vergangenen Freitag eine Debatte in einem Unterausschuss des Europaparlaments geben. Seit Jahren gibt es Berichte über den Einfluss ungarischer Oligarchen in slowenischen Medien. Der slowenische Ministerpräsident Janez Janša, seit einem Jahr ist er wieder Regierungschef mit Unterbrechungen bereits zum dritten Mal, ist in der Vergangenheit außerdem immer wieder mit verbalen Attacken gegen kritische Medien und einzelne Journalistinnen aufgefallen. Er war zu der Online-Sitzung der Beobachtungsgruppe für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte am Freitag ebenfalls eingeladen. Allerdings endete seine Teilnahme frühzeitig. Janša hatte gefordert, dass zu Beginn der Sitzung ein Video zur Lage der Medien in Slowenien gezeigt werde, das er vorab eingereicht hatte. Seinen Angaben nach sollte es in dem Video um Angriffe und einen versuchten Mordversuch auf Journalisten in Slowenien gehen. Als das Video nicht umgehend gezeigt wurde, kam es zum Eklat. Janša verließ die Sitzung abrupt, ohne sich zu verabschieden. Ich bin jetzt verbunden mit der niederländischen Europaabgeordneten Sophie Innetfeld von der linksliberalen Partei D66. Guten Morgen, Frau Innetfeld.
Guten Morgen.
Frau Feld, der slowenische Ministerpräsident hat Ihnen als Vorsitzender dieses Unterausschusses vorgeworfen, Sie würden versuchen, ihn zu zensieren, weil dieses Video nicht gezeigt wurde. Was sagen Sie zu dem Vorwurf?
Ja, das stimmt natürlich gar nicht, weil ich habe ihm auch während der Sitzung gesagt, dass wir zum Beispiel das Video am Ende der Sitzung zeigen könnten und dass wir so oder so, dass wir Mitglieder uns das Video ansehen würden. Also von Zensur ist da überhaupt nicht die Rede. Das war ein bisschen ein Ausrede eher von ihm. Und wir haben öfter Anhörungen. Normalerweise sind die nicht öffentlich. Diesmal haben wir das öffentlich gemacht, weil er das wollte. Das war sein Wunsch. Das haben wir dann zugestanden. Und dann wollte er, dass das Video sofort gezeigt würde. Und ja, dann habe ich gesagt, das geht nicht, weil er hat das gerade ein paar Minuten vorher eingereicht. Und übrigens glaube ich nicht, dass das Europäische Parlament irgendeine Pflicht hat, sofort ein Video auf unserem Website zu zeigen. Es geht darum, dass Leute können immer Beiträge einreichen zu unserer Arbeit. Wir machen Beobachtung von Grundrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und da kann jeder zu jeder Zeit einen Beitrag einreichen und wir werden uns dann das ansehen, aber wir entscheiden, wie und wo und wann. Das hat ihm dann nicht gefallen und dann hat er abgeschaltet.
Ja, und es ging bei diesem Treffen eben um Fragen der Medienfreiheit. Gibt es Kritik an der slowenischen Regierung, vor allem eben an Janez Janša, der wiederholt Pressevertreterinnen oder Medien öffentlich und auch zum Teil persönlich kritisiert hat, zum Beispiel die Politico-Journalistin Lili Bayer. Nun gab es diese Anhörung, diese Debatte, die ja dann aber abgebrochen worden ist. Welche Möglichkeiten sehen Sie also für das EU-Parlament oder auch für die Kommission, ihre Standpunkte zum Thema Medienfreiheit klarzumachen, wenn ein Dialog wie bei diesem Treffen letzte Woche Freitag offenbar nicht gelingt?
Naja, es geht dabei um einen Dialog mit dem Ministerpräsident, aber es gibt noch viele andere Leute in Slowenien. Ne? Und ich glaube, er sollte das erklären, wir nicht. Wir haben mit vielen Leuten gesprochen, wir werden auch weiter unsere Beobachtungsarbeit machen, das hört nicht auf jetzt. Und wir hätten uns natürlich sehr gerne unterhalten mit dem Ministerpräsident. Das wäre auch nicht zum ersten Mal. Wir haben auch vorher, weil wir beobachten auch zum Beispiel Malta, die Slowakei, Bulgarien, und dann haben wir uns auch mehrfach mit Ministerpräsidenten, Minister unterhalten. Also es war jetzt ziemlich, es war eine Ausnahme, was letzte Woche passiert ist. Wir haben auch mit vielen Leuten gesprochen, mit Journalisten, mit Zivilgesellschaft, mit Akademikern, mit mit einer Staatsanwältin, weil auch die Staatsanwälte stehen sehr schwer unter Druck, nicht nur die Presse. Und Janša, also der Ministerpräsident, sagt auch, sein großes Beispiel ist auch Viktor Orban aus Ungarn. Und wir wissen alle, dass in Ungarn Rechtsstaat und Grundrechte sehr schwer unter Druck stehen und vielleicht sogar nicht mehr bestehen. Und deswegen machen wir uns auch Gedanken. Es ist in Slowenien noch nicht so weit wie in Ungarn, aber wir möchten auch nicht gerne, dass es so weit kommt.
Ja. Ne? Wenn Sie jetzt schon das Thema Rechtsstaatlichkeit und auch das Verhältnis zu Ungarn ansprechen, Janis Janša hatte ja im letzten Jahr im November im Zusammenhang mit dieser Debatte um den Rechtsstaatsmechanismus das Veto, das Polen und Ungarn eingelegt haben, in einem Brief an den EU-Ratspräsidenten Charles Michel auch unterstützt. Und er ist dann daraufhin von seiner eigenen Koalition kritisiert worden. Der damalige Gesundheitsminister hatte sich dahingehend geäußert, dass Slowenien bislang innerhalb der EU nie zu den problematischen Ländern gezählt worden sei, aber dass er fürchte, dass sich das jetzt ändere. Würden Sie sagen, Slowenien ist inzwischen ein problematisches Land in der EU?
Das würde ich jetzt so nicht sagen, aber es sollte auch nicht so weit kommen. Und ich glaube, das ist nicht, das können wir nicht entscheiden, das entscheiden die Slowenen. Und ich glaube, der Ministerpräsident Janša, der hat keine sehr große Mehrheit, vielleicht sogar keine Mehrheit mehr im Parlament, also der steht auch politisch in seinem Land sehr unter Druck. In 3 Monaten werden die Slowenen die EU-Ratspräsidentschaft übernehmen. Und wenn das jetzt schon anfängt mit Streit mit dem Europaparlament, das ist natürlich kein guter Anfang. Und ich glaube, das sehen viele Leute in Slowenien auch so. Und ich glaube, Slowenien möchte auch gar kein Problemland sein. Ich glaube,
das
wird auch nicht
so
weit kommen.
Was erwarten Sie von der Ratspräsidentschaft?
Das werden wir sehen. Das dauert noch 3 Monate. Aber ich glaube, wenn Herr Janša sich immer so verhält, dann wird das ziemlich problematisch. Aber ich hoffe, dass das nicht so weit kommt.
Sagt Sophie Innenfeld, niederländische Europaabgeordnete der Partei D66 und Vorsitzende der Monitoring Group für Demokratie, Rechtsstaat und Grundrechte im Europaparlament zum Verhältnis der EU zum Mitgliedsland Slowenien. Danke für das Gespräch.
Dankeschön.
Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky war vor nunmehr fast 2 Jahren mit dem Versprechen angetreten, mit Korruption und alten Machtstrukturen aufzuräumen. Doch seitdem zeigt sich, dass Reformwille allein noch keine Änderungen herbeiführt. Zelensky hat deshalb nun zu schärferen Mitteln gegriffen. Am Wochenende hat er per Erlass die Ernennung von 2 Richtern am Verfassungsgericht rückgängig gemacht. Damit erreicht der Streit zwischen dem Präsidenten und dem Verfassungsgericht über die Bekämpfung von Korruption seinen vorläufigen Höhepunkt. Florian Kellermann ist unser Korrespondent für die Ukraine. Herr Kellermann, wie hat Zelensky diese Abberufung der 2 Richter begründet?
Ja, es haben andere Politiker aus dem Umfeld von Zelensky dann letztendlich die Begründung dafür geliefert. Zum Beispiel der Vorsitzende seiner Partei, Diener des Volkes, Oleksandr Kornienko. Und er hat gesagt, das Vorgehen des Verfassungsgerichts in den vergangenen Monaten mache eben die Bemühungen, Korruption im Land zu bekämpfen, zunichte. Und es bestehe deshalb auch die Gefahr, dass die Ukraine die Unterstützung aus dem Westen verliere. Und tatsächlich hat das Verfassungsgericht im vergangenen Jahr einige wichtige Eckpfeiler der Korruptionsbekämpfung zumindest zeitweilig außer Kraft gesetzt. Darunter zum Beispiel diese Vermögenserklärungen, die alle Abgeordneten und auch hohe Beamte ausfüllen müssen, jetzt jährlich. Und es gibt auch Hinweise darauf, dass diese Richter im Auftrag von prorussischen Oligarchen gehandelt haben. Außerdem gibt es Vorwürfe gegen Richter persönlich. Da stehen einige unter Korruptionsverdacht, unter dem Verdacht auch gegen Gesetze verstoßen zu haben. Unter anderem auch der Vorsitzende Oleksandr Tupizki, einer der beiden, die jetzt von Selenskyj quasi, ich will es mal in Anführungszeichen setzen, entlassen worden ist.
Aber ist das rechtlich überhaupt möglich, dass der Präsident, die sagen jetzt quasi entlassen, aber die Ernennung rückgängig gemacht hat? Denn das birgt ja auch Missbrauchspotenzial.
Ja, genau. Also es ist so, wie Sie sagen, er hat quasi den Erlass seines Vorvorgängers Viktor Janukowitsch von 2013 rückgängig gemacht und damit eben gesagt, das ist alles null und nichtig. Die beiden sind nicht mehr Richter und können sich jetzt aufs alten Teil zurückziehen. Er beruft sich darauf, dass Janukowitsch damals selbst wiederholt die Verfassung gebrochen habe, die nationale Sicherheit der Ukraine gefährdet habe und dass eben jetzt der Rat für Sicherheit und Verteidigung den Beschluss gefasst habe, alle Erlasse von Janukowitsch damals zu überprüfen. Aber es ist ja auch schon klar, wie Sie sagen, dass das einfach, dass man das nicht so machen kann, dass das zwar die Vorwürfe gegen Janukowitsch stehen, aber es ist offensichtlich, dass man gegen die Verfassung verstößt, wenn man einfach schon mal ernannte Richter wieder aus dem Amt hebelt, denn sonst könnte ja jeder Präsident, wenn er ins Amt kommt, eben erstmal die Richter entlassen, die eben nicht passen. Und das riecht eben auch danach, dass Selenskyj hier auch danach strebt, seine eigene Macht auszuweiten und Antikorruptionsorganisationen und auch westliche Partner der Ukraine haben ihn vor so einem Schritt ausdrücklich gewarnt.
Und wieso ist Selenskyj diesen Schritt dann trotzdem gegangen?
Ja, er steht politisch unter starkem Druck. Seine Umfragewerte sind nicht besonders toll. Sie haben sich jetzt stabilisiert, aber sie sind niedrig. Bei um die 25% würden ihn derzeit wählen und viele Ukrainer, die große Mehrheit, sieht das Land nicht in die richtige Richtung gehen. Da spielt zum einen die Situation jetzt auch in der Ostukraine eine Rolle, wo es wieder heftige Kämpfe gibt. Jetzt zum ersten Mal seit vielen, vielen Monaten, am vergangenen Freitag wurden da 4 ukrainische Soldaten getötet. Das ist natürlich nicht Selenskyjs Schuld direkt, aber er hat versprochen, den Krieg zu beenden und jetzt sieht man eben, er kann hier nicht liefern. Außerdem gibt es auch heftige Proteste wegen eines Gerichtsurteils in Odessa, wo ein antirussisch eingestellter junger Mann zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt wurde, offenbar von einem voreingenommenen Richter und Selenskyj sich nicht dagegen geäußert hat. Da protestieren Tausende seit Tagen vor der Präsidialadministration in Kiew.
Können Sie schon zum Schluss noch kurz zusammenfassen, welche Reaktionen gab es bisher auf die Entscheidung von Selenskyj?
Ja, der Vorsitzende des Verfassungsgerichts oder ehemalige Vorsitzende, je nachdem, wie man es sehen möchte, der hat eine Richtervollversammlung einberufen für den 12.04. Er will dagegen vorgehen, auch vor dem obersten Gerichtshof. Scharfe Kritik kommt auch von den proeuropäischen Fraktionen im ukrainischen Parlament, das heißt nicht nur von den prorussischen. Man sagt, Selenskyj zeige hier diktatorische Züge. Aus dem Westen gibt es noch keine Reaktion, aber ich denke, dass das Ganze dort nicht besonders positiv aufgenommen wird in der Europäischen Union zum Beispiel oder im Europarat.
Sagt unser Korrespondent Florian Kellermann über die Verfassungskrise in der Ukraine, die in der Entlassung von 2 Verfassungsrichtern durch den Präsidenten Selenskyj gipfelte. Die EU will rund 270 Millionen Euro bereitstellen, um neue Flüchtlingslager auf den griechischen Inseln zu bauen. Das hat EU-Innenkommissarin Ylva Johansson bei ihrem Besuch auf Lesbos gestern angekündigt. Nachdem das Lager Moria abgebrannt war, leben rund 6.500 Geflüchtete allein auf Lesbos in provisorischen Camps. Die Organisation Ärzte ohne Grenzen kritisierte die Pläne der EU. Sie fürchtet, dass durch den Bau neuer Lager ein neues Moria entstehe. Nach europäischer Unterstützung im Umgang mit Migranten ruft auch die Regierung auf den Kanarischen Inseln. Rund 30.000 Menschen sind innerhalb von etwas mehr als einem Jahr über die gefährliche Atlantikroute von Afrika auf die Kanaren gekommen. Die Inseln sind am Limit ihrer Belastbarkeit. Aus Angst vor der Rückführung in ihre Heimatländer leben inzwischen viele Menschen auf der Straße, berichtet Oliver Neuroth.
Es wird Abend in Las Palmas, der Hauptstadt von Gran Canaria. Buba und 2 Freunde bauen ihren Schlafplatz auf. In einem kleinen Park zwischen einer Hauptverkehrsstraße und einem Strand, wo noch ein paar Leute Beachvolleyball spielen. Nur ein paar Meter weiter liegt ein Yachtclub. Die Lichter der schicken Restaurants scheinen herüber. Die drei Männer aus dem Senegal holen Matratzen und Decken von Bäumen herunter, wo sie tagsüber versteckt sind. Angst, dass die Polizei sie aus dem Park vertreiben könnte, haben sie nicht, erzählt Buba.
Hier können wir in Ruhe schlafen. Nachts wird es manchmal allerdings ziemlich kalt. Morgens gehen wir dann am Strand duschen. Es läuft ganz entspannt.
Wenig später schaut Antonio Santana bei den drei Afrikanern vorbei. In Plastiktüten bringt er ihnen etwas zu essen und Kleidung. Antonio engagiert sich als Flüchtlingshelfer auf Gran Canaria. Der 53-Jährige kümmert sich um das Nötigste für Migranten, die kein Dach über dem Kopf haben. Wie Buba und seine Freunde, die mit einem kleinen Boot über den Atlantik vom Senegal aus auf die Kanareninsel gelangt sind.
Sie waren erst einmal an einem Hafen notdürftig in Zelten untergebracht. Dann ging es für sie in ein Hotel, das die Kanarenregierung für Migranten angemietet hat. Von dort hat man sie in ein neues Flüchtlingscamp gebracht und da haben sie erfahren, dass ihnen die Abschiebung zurück in den Senegal droht. Sie hatten Angst und sind ausgezogen aus dem Camp auf eigene Faust. So machen es gerade sehr viele junge Afrikaner. Sie landen auf der Straße und sind mittellos.
Antonio schätzt, dass 300 bis 400 Migranten auf Gran Canaria obdachlos sind. Verlassen sie die staatlichen Flüchtlingszentren für mehr als 72 Stunden, dürfen sie nicht mehr in diese zurückkehren. Die Sorge der Afrikaner, zurück in ihre Heimat gebracht zu werden, ist nicht unbegründet. Spanien hat Rückführungsabkommen mit einigen afrikanischen Staaten ausgehandelt, auch mit dem Senegal. Unklar ist noch, wann die ersten Flüge starten. Es gibt nicht genügend Betten für so viele Leute. So rappt es Frankie G., ein kanarischer Musiker im Gangster-Style. Frankie findet, dass die kanarischen Inseln Migranten nicht mit allzu offenen Armen empfangen sollten. Es sei kein Platz für grenzenlose Solidarität.
Vielen Einheimischen hier auf den Inseln geht es schlecht wegen der Pandemie. Auch sie leben auf der Straße, sind arm. Aber alle schauen gerade auf die Leute, die aus Afrika zu uns kommen. Aber man vergisst dabei uns Canarios, deren Situation ebenfalls schwierig ist.
Er sei kein Fremdenfeind, sagt Frankie, habe selbst Freunde und auch Verwandte aus Afrika.
Es kommt sehr auf die politische Einstellung der Menschen an, wie sie reagieren, welcher Partei sie nahestehen. Die Rechtsaußenpartei Vox hat meinen Song schon bei Veranstaltungen verwendet und Leute dachten, ich wäre Anhänger der Partei. Dazu sage ich ganz klar nein.
Die Rechtsaußenpartei Vox macht Stimmung gegen die illegale Migration. Spannungen nehmen zu, zumindest in den Orten, in denen Einheimische und Afrikaner eng beieinander leben. In den vergangenen Wochen haben fremdenfeindliche Übergriffe für Schlagzeilen gesorgt. Steine und Gummigeschosse flogen auf das Gelände einer Zeltstadt für Afrikaner. Bewohner berichten von Gewaltandrohungen und Prügelattacken. Ángel Víctor Torres beobachtet diese Entwicklung mit Sorge. Der Präsident der kanarischen Inselregierung gibt Europa die Schuld für den wachsenden Rassismus und fordert eine gemeinsame Flüchtlingspolitik der Mitgliedstaaten.
Wir nehmen Menschen auf, sind solidarisch. Nun sind aber in etwas mehr als einem Jahr rund 30.000 Migranten zu uns gekommen. Es ist unmöglich, dass 8 Inseln das problemlos bewältigen.
8 Inseln, die zusammen etwa 2,2 Millionen Einwohner haben. Die meisten Migranten haben keine Aussicht auf Asyl in Spanien. Die Regierung will sie nicht einmal aufs Festland holen. Für Buba aus dem Senegal und seine Freunde heißt es daher wohl, von Gran Canaria geht es vorerst nicht weiter auf den europäischen Kontinent.
Ich habe nichts, absolut gar nichts,
sagt Buba. Auch wenn er sich sein Leben in Europa anders vorgestellt habe, in seiner Heimat Senegal sei es ihm schlechter ergangen. Und auf Gran Canaria habe er bisher keine Gewalt erlebt.
Oliver Neuroth über die Migrationskrise auf den Kanarischen Inseln. Das war die Sendung Europa heute. Nach den Nachrichten folgt Tag für Tag mit meinem Kollegen Benedikt Schulz. Darin ein Interview mit einem deutschen Hochschullehrer, der wegen Islamophobie in Frankreich in der Kritik steht. Mein Name ist Katharina Peetz. Danke für Ihr Interesse.